Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. So, wir sitzen hier am Sonntag bei schönstem Sonnenschein in der Garage 11 und nehmen Podcast auf, weil ich die letzten zwei Tage hardcore unterwegs war. Das Ganze fing am Donnerstagabend an, da bin ich nämlich zusammen mit Christian Steiger nach Stuttgart gefahren, durfte dafür ein Auto nutzen, was ich einfahre, ein AMG SL 63e Performance, auch völlig geisteskrank, 800 PS, aber natürlich einfahren, also von daher Tempomat und runterfahren. Und man muss ja sagen, so richtig gut fährt sich das ja freitags sowieso schon mal nicht aus Hamburg raus, so. Das war schon der erste Trick. Naja, und dann abends fahren, das war soweit okay, aber gibt's ja immer so Autobahnteilstücke, die dann gesperrt sind, einspurig, unheimlich viel Baustelle. Nicht so richtig schön zu fahren, so quer durch Deutschland. Also eigentlich muss man ja sagen, Flieger und eine Stunde später in Stuttgart aussteigen, wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen. Und wir hatten dann am Freitag einen Termin gemeinsam, und zwar morgens beim Museum mit historischen AMG-Fahrzeugen. Und das war wirklich cool, weil die, abgesehen davon, dass wir wirklich ganz schnell natürlich nicht alleine waren, weil die Menschen natürlich dann schnell gesehen haben, oh, da ist irgendwas Besonderes. Wir hatten da natürlich angefangen mit der Roten Sau, ja, Autos stehen. Aber was super cool war, war unter anderem eben auch ein 123er, der so dieses typische AMG-Tuning der 70er verkörperte. Das war also
Silber mit schwarzen Seitenstreifen.
Nee, nicht. Nee. Der war so rot-orange, metallic. Und dann, ja genau, eine Farbe, bei der ich auch, ich bin mir noch nicht sicher, was es ist.
Das ist dieses Cayenne-Orange?
Nee. Ja, aber ist Cayenne-Orange, ist das Metallic?
Ich weiß es nicht mehr.
Ich nehme mich auch nicht. Auf jeden Fall, dann so du stehst an diesem Auto und denkst, ja, wäre ganz cool gewesen, wenn es das gegeben hätte. Die Chromstoßstangen waren auch in Wagenfarbe lackiert. Und hatten dann diese, ja, so eine schwarze Gummileiste und so.
Und an der Seite so einen schwarzen AMG-Seitenstreifen dann.
So, und dann, genau, und dann eben schön so Endrohre und so. Und innen, das war total cool, hatte der eine helle Velour-Ausstattung, also in beige.
Ich kenne das Auto.
Und dann Sportsitze.
So Schälsitze.
Ja, und genau, aber eben in dem Velour-Stoff von Mercedes. Ja, ja. Ne? So. Mega cooles Auto, fand ich total scharf.
Das ist 280e gewesen,
Und dann darüber hinweg hatten wir dabei ein C36, klar, das war dann ja das Auto aus der Pre-Merger-Zeit, so wie man so schön sagt bei AMG, also der Zeit, nachdem AMG gemeinsam mit Mercedes-Benz quasi die Fahrzeuge dann ja entsprechend vermarktet hat. Und C36 hatten wir dabei, ein E50 AMG hatten wir dabei. Und ein SLS-Flügeltürer hatten wir dabei, aber was auch sehr, sehr geil war, wir hatten zwei Hämmer dabei. Und zwar einmal ein Hämmer-Coupé und einmal eine Hämmer-Limousine. So. Und das Hämmer-Coupé ist beeindruckend, also diese, weil der ja so unfassbar breit ist, ne, so. Und wenn du dir den anguckst, da ist ja auch kein Teil, also karosseriemäßig eigentlich gar kein Teil original dran, sondern auch die Planken oder so, das ist ja alles AMG. Aber da habe ich auch nur so gedacht,
boah. Muss den Zuhörern noch sagen, was Hämmer bedeutet.
Ja, Hämmer ist halt der, das sind 124er, die Mitte der 80er, 87, 88 gebaut worden sind von AMG. Die den alten V8-Motor M117 haben und darauf allerdings Vierventilköpfe. Also im Grunde so in der Idee so der Vorläufer des M119. Und die haben halt einerseits unheimlich geile Leistung gehabt, so irgendwo bei um die 350, 360 PS. Und sahen wahnsinnig aus. Ich meine, das waren unfassbare Flieger damals, Mitte der 80er. Man darf halt nicht vergessen, ein E500 kam dann halt 91. Und das war eben hier viele Jahre vorher. Und diese Autos bringen ja jetzt mittlerweile unglaubliche Preise bei Auktionen. Also es ist eigentlich unerreichbar, so ein Auto. Als Limousine hatte ich den schon mal gesehen, da hat der AMG den schon mal mit irgendwo dabei. Aber als Coupé ist er viel beeindruckender. Mega.
Die Limousine ist aber auch nicht verbreitet.
Nee, genau.
Und das Coupé ist aber so, hat so bauchige Verbreitung.
So ist
Coupé.
Es. Genau.
Gab es überhaupt, ich kenne auch nur einen von Bildern, gab es den überhaupt mehrfach so breit?
Ja. Ja. Gab es. Ja, ja. Also ich habe Auktionen gesehen, aber dieses Auto hier. Ja. AMG hat natürlich auch das Thema Heritage, ich will gar nicht sagen entdeckt, sondern man hat jetzt im Laufe der letzten Jahre mal so das ein oder andere auch zurückgekauft, um die Geschichte auch darstellen zu können. Was wir eben auch dabei hatten, ich sagte ja schon, SLS-Flügeltürer. Aber da, das war interessant, weil da merkst du halt, dass man es am Ende übertrieben hat. Weil der SLS-Flügeltürer eine Final Edition war, basierend auf dem GT. Und der dort stand, war dann halt in so einem matten Schwarz, was dann ja so leicht gräulich aussieht, hat eine Carbonhaube und hat einen riesen Spoiler hinten drauf. Und dann stehst du daneben und denkst...
Form versaut.
Ja, genau, ja, genau.
Der hat ja auch so Schürzen, die so runtergezogen sind dann, ne?
Ja, aber das war nicht mehr so schlimm, das ging alles. Die Schürzen, die runtergezogen sind, das ist der das ist nachher der GT3.
Aber der SLS sieht nur gut aus. Der
Black Series.
Ganz pur, ganz schlicht. Ja. Keine schwarzen Scheiben. Der beste, den ich je gesehen habe, war der blaue, den ich verkauft habe, mit dem braunen Flechtleder innen drin. So klassische Farbkombination.
Ja.
Edler Renner.
Ja.
Also muss man keine. Vor allen Dingen, jeder sieht ja, was es ist. Mhm. Jeder weiß, was das bedeutet, wenn das Ding angeflogen kommt. Ob ich da jetzt eine Carbonhaube draufschraube und den schwarz mache, das ändert ja nichts.
Nein, aber weißt du. Jetzt nochmal aus der Zeit, ne? Also unsere Sicht heute auf einen SLS, glaube ich, ist eine ganz spezielle und besondere. Das Auto hat ja schon Schwankungen gehabt im Preis, die immens sind. Das ging ja schon mal 100.000 hoch, 100.000 runter. Jetzt langsam steigen die Preise kontinuierlich. Spürbar, sowohl für die Roadster als auch für die Flügeltürer. Und was man halt wissen muss, ist, diese Autos waren in der Zeit, als es sie gab, nicht in der Art und Weise erfolgreich, wie man sich das gewünscht hatte. Und man hat dann einen kleinen Kunstgriff gemacht, weil man hat bei dem SLS nicht die Stückzahlen veröffentlicht. Und irgendwann hat Mercedes halt gesagt, okay, die Produktion des SLS endet in, ich sag jetzt mal, 6 Monaten. Das war's jetzt. Wir machen noch eine Final Edition und so. Und dann kamen die Leute plötzlich so, wie, das Auto gibt's nicht mehr. So. Und in dem Moment, wo du sagst, das Auto gibt's nicht mehr und du hast auch nicht direkt einen Nachfolger, weil es kam nicht direkt ein Nachfolger, sondern mit einem leichten Zeitversatz kam dann der GT. Aber der GT, auch wenn er ein tolles Auto ist in vielen Ausführungen und so und sicherlich, wie man damals hat man immer so gesagt, mit dem GT fährst du auf der Rennstrecke um einen SLS-Kreise. Und dann denke ich so, ja, aber auf dem Marktplatz stehen um den SLS die Kreise, den GT eben nicht. Ja. Weil der SLS hat eine ganz eigene Aura gehabt, einerseits durch die Flügeltüren und andererseits durch dieses, was du ja auch gesehen hast, das hat dich ja auch beeindruckt, wenn du in diesen Motorraum guckst und siehst, was für ein Aggregat und mit welcher, ich sag mal, mit welchem wunderbaren Gefühl für Ästhetik verbaut, ja? Weil das, du guckst ja unter so eine Haube und sagst, wow, das sieht einfach unglaublich schön aus, diesen Frontmittelmotor zu sehen, wie der da drin
verbaut ist. Weißt du, wer den SLS gar nicht mochte? Jeremy Clarkson. Und zwar in der aktuellen Walter ist ja ein langer Bericht über Jeremy Clarkson drin. Und da ging es darum, wurde er gefragt, ja, wenn er jetzt in London mit dem Auto ist und irgendwo anhält und so, was ist denn peinlich und was nicht? Das Peinlichste immer wäre gewesen, wenn er ein SLS fahren musste, da hat er in einer Seitenstraße stehen geblieben, hat ganz lange gewartet, ist irgendwann ausgestiegen, wenn es sicher war, dass ihn keiner sieht, weil er sagt, es gäbe nichts Peinlicheres, diese Blögelflügeltüren raufzumachen oder rauszuklettern.
Ja, für ihn auch. Er war, seine Statur war wahrscheinlich auch nicht unbedingt die beste für das Auto.
Ja, wobei wirklich, man kann da so easy einen aussteigen, dem Auto, durch diesen kleinen Absatz vorne in der Tür, also so. Aber er fand das voll doof. Er fand, dass es eine Angeberkiste ist. Ne?
Ja.
Ja gut, ist ja richtig. Insofern, es gibt keine technische Not für diese Türen. Also
nein, so, nein, 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 überhaupt nicht.
Die waren ja eine Reminiszenz an den Urflügeltürer. Punkt Ende. Nichts genau. anderes. Aber der Jeremy Clarkson, glaube ich, der hat sich das nicht genau angeguckt. Ich bin ein Riesenfan davon, weil das ist so genial gemacht bei dem SLS, wir haben schon tausendmal drüber gesprochen, weil du kannst in der schmalsten Parklücke, du brauchst nur 50 Zentimeter, das reicht schon, dass die nach oben fährt und die fährt auch nicht höher wie 1,90 oder 1,80.
Ich weiß, ja, ja, ja.
So, also du kommst nicht an die Decke, also nichts, gar nichts, es ist perfekt zum Ein- und Aussteigen.
Ja.
Gerade in engen Parklücken.
Naja, und man muss ja immer wieder sagen, diese Art Tür, die gibt es ja auch nicht woanders.
Ja gut, es gibt ja keinen Grund dafür.
Nein, nein, aber ich
möchte... Die Frage ist, warum hat Mercedes das damals überhaupt gemacht?
Beim ursprünglichen Flügeltürer,
ja, warum? Ne? Wofür?
Ja, ja.
Lässt mich ratlos zurück. Aber egal.
Ja, stimmt.
Ich bin großer...
Ja, stimmt. Also da irgendeiner muss ja mal die Idee gehabt haben, machen das da so, ohne dass wir das müssen.
Ja.
ja.
War eigentlich unkompliziert, auch damals nicht. Dichtung, tralala. Ich finde es super. Ich mag den SLS. Mhm. Ich bin ein Fan von. In diesen eleganten Herrenfahrer-Varianten. So, was ist in einer schön gedeckten Farbe, Bang & Olufsen Soundsystem drin, tolles Leder, so klack, klack, finde ich super.
Ja, dann
ja weiß ich, was hat AMG sonst? Heritage ist natürlich eine schwierige Geschichte bei AMG, ne?
Ach, das ist...
Wenn man jahrelang, darf ja nicht vergessen, das waren kleine Läden, kleine Werkstätten, mit ein paar Mann, die haben halt Autos umgebaut und getunt. Da hat keiner die Idee gehabt, hey, wir haben hier Heritage und stellen irgendwelche
Nein.
Autos weg.
Nein, das abgesehen... Das war ja
auch gar nicht möglich.
Nein, abgesehen davon, also bestimmte Fahrzeuge oder Modelle, die alt werden, dass das irgendwann Oldtimer werden und so, ist ja eine Geschichte. Rein was die Technik angeht, hat sich das ja immer weiterentwickelt. Also aber
was ist denn jetzt die Intention vom Museum gewesen für die Aktion?
Das ist ein Artikel für die Oldtimer-Markt.
Ja.
Den könnt ihr alle nachlesen, wenn es soweit ist. Und deshalb haben wir da Bilder gemacht, beziehungsweise Fahraufnahmen. Wir sind dann wunderbar ins Umland gefahren. Das Wetter war ja gigantisch und haben dann eben
warm
Fahraufnahmen
auch,
ne? gemacht.
Bitte? Da unten war es auch warm.
Ja, angenehm. Hier, ne? Ja, ja. Also es war morgens kalt, aber nachher waren es 20 Grad.
Ja.
Und wir waren dann halt in, heißt das Weinstadt oder Weinberg? Weinstadt, ne? Kann das sein? Egal. Also auf jeden Fall sind wir da so einen Berg hochgefahren, wo wohl immer gerne Fahraufnahmen gemacht werden. Gigantisch. Und der Hadi Mutschler, den durfte ich jetzt auch kennenlernen, mit dem habe ich das zusammen gemacht. Und ich durfte auch, das war ganz witzig, er hat mich groß gelobt, weil er hat ja hinten in seinem Auto gelegen und daraus hinten aus der Heckklappe Bilder gemacht.
Ja.
Und ich war der Fahrer.
Ja.
Also ich bin gefahren und er liegt da drin, angegurtet und macht da halt Wahnsinns Fahraufnahmen von den AMGs. Sehr cool. Das war cool.
Also,
Erkenntnis war, ich muss unbedingt meinen E50 AMG auf die Straße bringen, weil alle waren eigentlich am angetanzten von dem, weil das so dieser absolute Gentleman-Cruiser ist, der so unfassbar gut fährt. So. Also er hat einfach eine ganz, ganz tolle Leistungsentfaltung und bewegt eben so eine 210er Limousine natürlich total easy.
Aber wo du 210er sagst, ne? Ich stehe auf A210, ne?
Ja, ja, ist klar, da kommen wir nachher zu. Genau. Nee, das war cool und am Samstag hatte ich ein Kontrastprogramm, also gestern bin ich ganz früh morgens aufgestanden und bin von Stuttgart zum Boxberg gefahren. Das ist ja das Bosch Bosch Technologieprüfzentrum.
Ja, Bosch Testgelände.
Und da ist eine Rennstrecke. Und da war ein Event von Hedin, die ja den Vertrieb für die Corvette in Europa machen. Und da konnten wir E-Ray und Z06 und Stingray fahren und gerade auch so die neueren Sachen mal ausprobieren. Und ich muss gestehen, wie soll ich sagen, ich habe ja meine Konfiguration und meine Corvette habe ich ja nun mal. Jetzt fährst du da plötzlich andere und dann vergleichst du das ja. Ne? Guckst, ob eine Begehrlichkeit entsteht, merkst vielleicht, dass, also was halt ganz geil ist, muss ich sagen, ich habe ja das normale Fahrwerk drin, also ich habe ja absichtlich kein Magnetic Ride genommen, weil ich gesagt habe, ich will den Wagen eigentlich vielleicht mein Leben lang behalten, wer weiß, keine Ahnung. Ich möchte kein System da drin haben, was im Alter irgendwie schwierig wird. So, lieber eine konventionelle Federung. Naja, und ich habe aber gemerkt, das Magnetic White ist schon krass. Also es ist wirklich so, dass du, der ist bretthart bei Magnetic White, wenn du es einstellst. Ne? Also du fährst halt diese relativ schlechten Straßen, wir haben auch so einen Straßenparcours gehabt, das ist schon heavy. Aber er ist eben auch sehr angenehm weich, wenn man ihn weichstellt. Das ist schon ganz cool, diesen keinen Kompromiss zu machen, sondern einfach einstellen zu können. Ja, und was interessant ist, ist eben auch diese E-Ray. Ich habe bei der den Sinn immer nicht so richtig gesehen, weil so aus meiner Mercedes-Denke mit dem Thema Hybride sitzt du in so einem Auto natürlich drin und sagst, okay, da ist jetzt noch zusätzlich Batterien drin, der hat zusätzlich einen E-Antrieb und dieser E-Antrieb, der unterstützt natürlich den Sauger V8 und macht er natürlich super. Das heißt, das Auto wirkt leichtfüßiger, ne? Hat also auch Allradantrieb dadurch, weil die vorderen Räder sind angetrieben durch die Elektrik. Alles ganz cool. Aber einen klitzekleinen Wermutstropfen gibt es bei der ganzen Geschichte. Und den hatte ich geahnt und ich habe es ausprobiert und es ist so. Wenn du jetzt so einen V8-Sauger hast, dann klingt der am besten wie unter Last, richtig? Und zwar, der klingt unter etwas Last gut und der klingt unter Volllast gut. Ich finde dieses, ich sag mal, in einem höheren Gang und ein bisschen Druck drauf, mag ich gerne beim V8. Das ist ja nicht laut, sondern einfach nur so ein Brabbeln. Und so ein bisschen unterstützt der E zu doll dabei, weißt du? Sodass du den im untenrum hast du nicht dieses schöne V8-Brubbeln, weil du keine Last auf dem V8 hast. Und das ist so ein bisschen, ja, weiß nicht, so irgendwie. Ich glaube, den Normalen würde es nicht stören, der das nicht kennt anders. Und was halt sensationell war.
Den normalen Leasingnehmer.
Den normalen Corvette-Fahrer, der es nicht vergleicht. So.
Ja.
Dazu noch zwei Geschichten. Also wir durften in Anführungsstrichen im Renntaxi mitfahren. Das ist ein Ferrari-Testfahrer eigentlich, der dort die Taxifahrten gemacht hat. Und mit einer Z06. Und der ist die halt gefahren, so, du sitzt auf dem Beifahrersitz und er sagt zwar, er fährt nur 60%, aber du denkst, das sind 150, ne? Also, weiß ja selber, wie das ist auf dem Beifahrersitz, ne? Naja, das war der Wahnsinn. Das Ding klingt halt mit der besonderen Kurbelwelle halt wirklich hardcore, ne? Der ist wirklich so, der hat so einen fiesen Sound. Das ist das eine. Das andere, bin mit jemandem dann zusammengefahren, die Strecke. Das war so sehr sympathisch. Der sagte irgendwie, ja, er überlegt jetzt eine C8 zu kaufen. Er fährt sein Leben lang Corvette. Und dann sage ich, wie meinst du, fährst dein Leben lang Corvette? Sagt er, ja, mein erstes Auto war eine Corvette. Und dann sage ich, wie kommt das? Und dann sagt er, ja, ich habe im Dorf gewohnt und da gab es einen Händler und bei dem stand so eine abgeranzte 84er Corvette irgendwie immer rum, bei denen ich immer zur Schule vorbeigegangen. Und da habe ich immer gesagt zu meinen Eltern, ich hätte irgendwie gerne eine Corvette als erstes Auto. Und er hat tatsächlich dann mit 18 eine 86er Corvette als erstes Auto gehabt. So. Natürlich nicht neu, sondern damals auch gebraucht. War, glaube ich, so mein Alter, vielleicht ein Ticken älter. Und fand ich cool. Also er hat wirklich alle Generationen, er hat dann auch C3 schon gehabt, also ältere,
ja,
neuere.
Da ist ja auch kein Trick dabei. Du hast ja in der neuen Ultima-Marktausgabe, der neuesten, ist so ein, ja, Artikel drin, so, ich glaube, 5 oder 6 Autos bis 15.500 €. Mhm. Was für Spaßautos kann man fahren? Und da ist ein Corvette Cabriolet drin, auch eine C4, glaube ich.
Mhm, genau.
Für 13.000 €.
Mhm.
So. Das heißt, das ist ja erreichbar. Das ist jetzt nicht irgendwie
ein
teures Auto. Ne?
Nee.
Da ist übrigens auch ein Peugeot 104 drin. Der war mal in der Garage 11 vor ganz, ganz langer Zeit, am Anfang. In meinem zweiten Jahr Garage 11 habe ich den verkauft.
Dieser, was war der, rot
so
und orange?
Nee, so ein Neon-Gelber.
Ah, gelb, genau. Ich habe heute kurz rein, ich habe sie hier.
Genau. Leider ist kein Aufkleber mehr von der Garage 11 drauf. Ich habe die Zeitung aufgemacht und ich so, ey, das ist doch mein alter 104er, den ich mal verkauft habe. Das ist aber vor 18 Jahren, habe ich den in der Garage 11
da gehabt. Da ist er.
Ja, genau.
Da ist er. Ja, das sieht ja aus wie in so ein Neon-Gelb, ne?
Ja, so ein grünlich, ist der grün-gelb.
Das
ist geil.
Das Auto hat auch gar keiner auf dem Zettel, ehrlich gesagt, ne? Oder?
Nee.
Also, muss man ja mal ehrlich sein. Also, Peugeot 104, für die, es nicht wissen, das ist so ein Auto in der Golfklasse, würde ich sagen. Oder noch kleiner?
Kleiner.
Na, weil es ein Fünftürer war, dachte ich. Nee, aber noch kleiner?
Es gibt ja, auch der Fünftürer ist wesentlich kürzer. Ist eine Klasse runter, ist eher Polo.
Okay.
Polo, ja, genau. Und da gab es ja noch einen ganz kurzen ZS-Coupé. oder Z-Coupé, je nachdem, wie man's, welcher Motor drin war.
Okay.
Da ist der Radstand noch kürzer. Und da war ich mit Hardy am Montag, nee, ach Quatsch, am Donnerstag waren wir in der Ultramar-Tankstelle zusammen, waren mit dem Volvo S60 da bei Alex zur Untersuchung.
Ja.
Und da war jemand mit einem Z-Coupé, mit so einem Peugeot, unrestauriert.
Ach.
Unglaublich faszinierendes Auto, weil in weiß mit blauen so Kordsitzen innen drin.
Also, den habe ich gesehen, den Wagen. Den habe ich fahren sehen.
Faszinierendes Auto, weil der tatsächlich nicht restauriert war. Und das ist für so ein Peugeot ungewöhnlich.
Krass.
Hat so ein paar kleine Stellen gehabt, aber war schon also extrem gut für
unrestauriert Art, und ja, das Auto. Ne? Die Auto waren ja nicht, wer weiß wie. Ja, ja,
genau. Und das war lustigerweise, bei uns gab es nur den ZS mit 72 PS, das war die sportliche Variante. Und daraus ist ja der Talbot Zamba entstanden, das Cabriolet. Und der untere Teil ist ja noch Peugeot
ja,
ZS.
Ja, ja.
Und das war aber ein Peugeot Z. Und ich so, ein Z? Weil der hat einen kleineren Motor. Der hat einen 48 PS. Der Motor, der da drin ist. Ein Liter Hubraum, 48 PS.
Okay.
Und den hatte er von einer alten Dame aus erster Hand. Irgendwo, ich weiß aber jetzt nicht mehr, aus Frankreich oder aus Belgien. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Tolles Auto, wirklich. Also sowas sieht man ja nicht mehr, ne? Also gar nicht. Selbst siehst du am Wochenende an der Ultimatasche, siehst du solche Autos ja nicht mehr. Ganz lustig.
Ganz lustig, vielleicht als letztes dazu, kannst du vielleicht drüber lachen. Und zwar, es ist so, also es gab dann was zum Mittag logischerweise da gestern und danach sind die Leute dann teilweise wieder auf die Rennstrecke. ja, pass auf. Und da wurde dann schon gesagt, so ja, guckt bitte, wenn ihr da im Auto sitzt, dass ihr immer einen Punkt anvisiert in den Kurven und so weiter und so fort, damit euch nicht schlecht wird und, ne? Ich musste so lachen, weil, also es hatten dann, es war, also sie sagten dann halt auch, ja, zwei Leute haben gespuckt, ist ja, kann passieren, ne, so. Aber es gab einen, und den kennst du, ich glaube, der macht so ein Magazin, so American Classic macht der, glaube ich, Norman, der ist alleine selbst gefahren und da musste er von spucken, ist angehalten und hat gespuckt. Wo ich dachte, habe ich noch nie gesehen, dass jemand über sein eigenes Fahren spucken muss.
Aber angehalten.
Immerhin zum Glück. Immerhin, ja.
Und nicht die Karre immerhin drin.
Das war so lustig.
Mit der Currywurst vollgepackt.
Das war so lustig. War so sympathisch irgendwie. Aber vom eigenen Fahren hatte ich auch noch nie gehört. Hatte ich noch nie gehört. Hast du es schon mal gehört? Dass jemand schlecht wird vom selber Fahren?
Nein.
Nee.
Ja. Was gab es denn zum Mittag? Das ist das Problem wahrscheinlich.
Nee, war gut. War tatsächlich alles gut. War ein tolles Event. Danke, Zip, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine coole Geschichte und ich habe so viele Leute dort gesehen, die ich kenne. Es ist ganz ganz komisch, weil ich ja schon lange dann auch in so einer WhatsApp-Gruppe bin mit C8-Fahrern und die habe ich alle dann dort live gesehen, weil die auch alle da waren. Und
Live gesehen?
Nee, ja, und ich die. Jetzt kommt's, das ist ja darf man nicht vergessen, das ist ja eine ganz kleine Community. Was ich cool fand, da sind einige auch mit einer C7 hingekommen, die aber auch eine C8 haben. Die haben beides. Die haben gesagt, ich tue mir die Diskussion nicht an mit den Leuten um mich herum. Ich habe einfach beides. Weißt du, weil so die Hardcore-Corvette-Leute ja immer sagen, C8 ist keine Corvette mehr. So. Naja.
Ja, ist es das denn?
Ja, definitiv. Definitiv.
Trotz des Mittelmotors?
Definitiv, ja.
Ja?
Ja, ja. Gerade deshalb.
Ja, ich weiß nicht.
Doch, doch. Das ist schon großartig. Also, und ich bin ja jetzt das erste Mal, das ist ja eine Experience, die mir bisher ausgeblieben ist und die ich mit meinem Auto auch nicht machen wollte. So ein Auto mal auf einer Rennstrecke zu bewegen, ist halt super interessant, weil du halt merkst, wie unglaublich gutmütig der ist und wie unglaublich genial das ist, wenn du in der Mitte des Fahrzeuges sitzt und der Motor eben auch und du damit natürlich eine so ausgeglichene Gewichtsverteilung hast, dass du einfach, also die Schwachstelle im Auto bin ich, nicht das Auto. Ja, war schon cool. Nee, es hat schon viel Spaß gemacht und heute sitzen wir hier wieder. Jens hatte ich dann die Woche rüber angerufen und habe zu ihm gesagt, Jens, der Spruch für dich, wenn 210er Mercedes, dann den A210. Da hat er so geile Bilder gepostet und manchmal...
Ich habe keine Bilder.
Eins hast du gepostet.
Eins von hinten. Nur von der Heckleuchte, sonst
gut.
Nichts.
Ja gut, er hat mir die Bilder geschickt. Vielleicht kleine Vorankündigung. Fakt ist, das ist so lustig, weil jetzt kommt, also du hast hier diese A-Klasse, die blaue, und wie das dann oft so ist, auf einmal kommt das nächste Auto um die Ecke geflogen und das hier ist so der Endgegner der allerersten A-Klasse. Ein A210.
Evolution.
Genau, der heißt auch so. Und wie Jens dann zu mir sagte, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber er hat recht, dass der...
dritte Mercedes, der Evolution überhaupt heißt.
Genau.
Moderne Mercedes. Und dann überlegt man, dann war es halt der 2516.
Genau, Evo 1 und 2.
Und dann war es der E500 Evolution.
Genau.
Und dann gab es keinen. Und dann kam der A210 Evolution.
Aber, welchen E500 Evolution meinst du?
124er.
Limited.
Limited.
Der heißt nicht Evolution, der hat nur Evo-Felgen.
Dann ist es nur der zweite.
Stimmt. Ja, oder der dritte, wenn man den Evo 1 und den Evo 2 als einzelnes Auto sieht. Das ist ja quasi, Achtung, das ist ja quasi ein Evo 3.
Dann ist es ein Evo 3.
Könnte man so sagen.
Der A210 ist eh, wenn man sich da mal mit beschäftigt.
Halt, stopp. Der A210 ist der geistige Nachfolger des 190e 2,5 Evo 2, Leute.
Bei dir vielleicht.
Also, ihr habt ja gesehen, wie die Preise da abgegangen sind.
Nee, der A210 ist eigentlich was ganz Besonderes, weil Mercedes hat ja nach dem Facelift den A190 rausgebracht von in der A-Klasse. Das war dann die Top-Motorisierung, 125 PS. Dann haben sie doch nochmal gedacht, wir legen mal nach und dann zur AMG und hat AMG gesagt, okay, dann machen wir einen A21. Ein A21 AMG, also die haben den 1,9 Liter Motor genommen, haben den aufgebohrt auf 2,1 und haben den dann aufgeladen. Ein richtiges Monster wollten sie schaffen, irgendwas um 200 PS. Und haben dann aber gesagt, ja, irgendwie vom Marketing her vielleicht doch nicht. Vielleicht machen wir nur einen sehr sportlichen, nicht so eine Krawallkiste sozusagen. Und dann wurde aus dem A21 AMG der A210 ohne Aufladung.
Durfte dann Evolution heißen,
hat aber ein AMG-Styling Package, außen, AMG-Felgen, AMG-Auspuff und so weiter. Und es ist mehr oder weniger ein fertig entwickelter AMG, der dann nicht so hieß. Ganz komisch.
Genau, also er hat auch AMG-Endrohre, Doppelauspuff, genau. Dann hat er die Schweller und die Schürzen AMG, ja. So mit Nebelscheinwerfern, also sieht auch schon nochmal deutlich anders aus.
Sportlenker, geile Innenausstattung, die einfache Innenausstattung ein bisschen zu peppen sozusagen. Der hat dann schwarzes Leder und Inlays aus weiß-grauem Alcantara. Genau. Das Lenkrad ist zweifarbig in Leder bezogen. Dann gibt es viele Aluminium, also echt Aluminium-Applikationen.
Ja.
Und ganz nett gemacht. Helle Instrumente, die finde ich misslungen. Also ist ja eine silberne Tachofolie. Und das sieht gegenüber der schwarzen eigentlich ein bisschen billig aus.
Du sagst es gegenüber der schwarzen. Der Avantgarde hatte sonst immer so eine Elfenbeinfarbe. Ja, die fand ich auch sehr geil.
Nee, am besten sieht die schwarze aus. Die sieht am wertigsten aus eigentlich.
Findest du?
Ja, weil die am ehesten darstellt, dass es mehrere Instrumente sein sollen. Und so hast du plötzlich so eine silberne Scheibe da mit drei Zeigern. Das ist nicht differenziert genug. Aber das ist ja eine Geschmackssache. Ist alles gut. Und der A210, der hier kommt, ist komplett im Erstlack, 57.000 Kilometer gelaufen, komplett dokumentiert, unfallfrei und sieht von unten fantastisch aus. Also krass. Ich glaube, der hat nicht einen Winter erlebt.
Ich habe viele Erinnerungen an das Auto, weil mein Freund Tobi hatte damals so ein Auto, hat sich neu gekauft. Das war sein erster neuer Mercedes. A210 Evolution, lang, auch schwarz, auch mit rotem Streifen. Man konnte das Auto damals zunächst in zwei Farben bestellen, Silber und Schwarz. Man konnte bestimmen, ob man den Streifen da drauf haben will und man konnte bestimmen, ob er kurz oder lang ist. Gut, und dann gab es natürlich Extras, entweder geschaltet oder Automatik, Lamellenschiebedach, bla bla bla. De facto bin ich damit viel gefahren und er auch. Er hat damit viele, viele Kilometer gemacht, war halt sein Dienstwagen, so. Damals noch, als er bei der Deutschen Bank war, Tobi. Und das, ich kann mich daran erinnern, weil ich habe ihm den geliefert damals, ne? Also ich war dann ja schon bei Mercedes, ich habe ihm den geliefert, wie er das Auto gekriegt hat, sich gefreut hat und wie diese lange A-Klasse, die zugegebenermaßen, die du jetzt kriegst, ist ja eine kurze, ja nicht besser aussieht formal. Also die Form der kurzen A-Klasse ist deutlich harmonischer.
Ja.
Aber die lange war halt so hardcore, weil du dich hinten reingesetzt hast und gesagt hast, ja. Also, keiner hat mehr Platz als ich.
Nee.
Und das war schon ein cooles Auto. Lief auch gut, also die haben Spaß gemacht, die Autos, diese 140 PS waren munter. Du hattest damals keine, du hast 190, ne?
Die gab es noch nicht. Ich hatte einen A190 mit Brabus-Umbau dann.
Ja, ja.
Und dann kam der A200 Seen, habe ich mich total geärgert.
Ja, ja, ja.
Ich so, ey, das kann nicht wahr sein. Habe ich hier so ein voll ausgestattetes Monster stehen. Ja, ja. Und jetzt kommt plötzlich ein Topmodell nochmal nachgelegt.
Ja, ja, ja.
Die Arschlöcher.
Ja, ja. Ja, vor allem dann eben auch schon mit Schürzen und.
Ja, ja, die Stückzahl ist auch wirklich gering. Von 1,1 Millionen gebauten ersten A-Klassen gibt es nur 2300 paar kaputte A210.
Ja, okay, interessant.
Und das ist auch, wenn man die neuzeitlichen Mercedes anguckt, in den Listen ist es der drittwenigst gebaute Mercedes. Und die zwei davor sind was ganz anderes. Also CLK, DTM, Tralala, GTM und so weiter.
Ja, Teil der Wahrheit ist natürlich eins. Diejenigen, an die ich damals so eine A-Klasse verkauft habe, waren in der Regel älteren Semesters. Hier kam jetzt der Gag. Jens hat mir das in der Entstehung erzählt. Also, und deshalb war der A210 war ja, sagen wir es so, man hat versucht, aus der A-Klasse die sportlichste Variante zu machen. Aber eins ist trotzdem klar. Ein Golf oder ein Audi A3, ein S3 oder so oder was auch immer, war alles natürlich deutlich sportlicher, schon in der Grund-DNA. Ja? Eine A-Klasse war, wie soll ich das sagen, die war nie als sportliches Auto gedacht. Nee. So. Und was wollte ich sagen? Naja, und deshalb... Bei dem Auto hier ist ja das Spezielle, so wie du es mir erzählt hast, dass den eben jemand nur deshalb gekauft hat, weil er da stand, also schnell verfügbar war. Genau,
das war ein Vorführwagen bei Beresa, in Coesfeld. In Neukaufrechnung ist alles dabei. Und der hat einen Opel Vectra in Zahlung gegeben für ein paar tausend Mark. Und er war schon 70 Jahre alt und brauchte einfach ein Auto, in das man gut an- und aussteigen kann. Und kam da hin und dann stand diese A-Klasse da und die war als Vorführer direkt, also der Wagen war 3 Tage alt, der war erst 3 Tage zugelassen,
zu kaufen. Ich höre seine Frau sagen, das sieht doch pfiffig aus mit dem roten Streifen.
Ja, also du musst überlegen, da kommt ein 70-jähriger Rentner mit dem Opel Vectra und kauft sich diese, der hätte jede, also tatsächlich die Story stimmt, der Sohn hat das so erzählt auch, der hätte jeden genommen, der da gerade verfügbar gewesen wäre, der hätte einen A160 genommen oder whatever. Es ist nun mal ein A210 geworden.
Ja, sehr gut.
Und der wurde dann auch nur bei gutem Wetter ab und zu bewegt. Man hat ja dann Mercedes gehabt plötzlich. Und so sieht das Auto halt auch vollkommen innen drin, total unbenutzt. Das sind auch die ersten Fußmatten drin mit dem hellen grauen Keder.
Stimmt, der hat auch eine helle, das muss man ja sagen, dass... Wenn Mercedes damals so ein Sondermodell aufgelegt hat oder eben sich was gedacht hat, dann haben sie wirklich dann, okay, wir machen das noch und wir machen das noch und wir machen das noch, ist halt das Topmodell so. Ja. Die Qualität der damaligen Fußmatten war auch noch sehr, sehr gut. Ja. Also da bin ich heute manchmal echt, sag dir ehrlich, ich bin manchmal überrascht, wie bei manchen Autos nach 10.000 Kilometern eine Fußmatte aussieht.
Meistens Löcher von den Hacken schon, ne?
Das ist richtig. Ich ja, weiß. Aber...
Nee, aus den Fransen so
jetzt,
aus
und dann... Sei mir nicht böse. Die Schuhe haben sich nicht verändert, die Füße auch nicht, aber die Qualität der Fußmatten gravierend. Das ist leider, naja. Aber gut, und das sind halt alles wirklich noch coole Sachen.
Das ist natürlich
Sachen.
Bei Volvo ganz anders. Bei Volvo sind die Fußmatten immer noch 1A.
Na, dann ist ja gut. Dann haben sie vielleicht noch den gleichen
Lieferanten. Nee, ich habe ja bei mir, meiner hätte ja normalerweise, weil es ein Inscription ist, mein S90 Velour-Matten.
Aber du meinst das Auto, was hier in der Garage 11 steht und nicht mehr bewegt wird, weil in deiner Tiefgarage gebaut wird und du dich nur noch permanent in ein Moja setzt?
So ähnlich.
Okay.
Genau. Und ich fand damals die Fußmatten vom Cross-Country-Kombi so schön. Mhm. Die sind so leicht gerippt und ganz tolles Material. Da bin ich zu Wolf und habe gesagt, ja, ich hätte gerne so einen Satz Fußmatten. Ja, Fahrgestellnummer bitte, kennst du das
ja? Ja, ja, gut, Christian.
Ja, was eine Diskussion. Ich so, ja, aber ich will dir meinen S90 für die Fahrgestellnummer. Ja, aber wir brauchen. Und dann war dann jemand so schlau und ist dann zu einem Wagen da in eine Ausstellung gegangen und hat die Haube aufgemacht und hat die Fahrgestellnummer eingegeben, damit ich diese Fußmatten bekommen konnte. Und lustigerweise, die Dinger gehen einfach nicht kaputt. Das ist eine ganz kranke Qualität.
Ja, das ist...
Und ich finde diese Optik von den Cross-Country-Fußmatten, die haben so was Skandinavisches, weißt du? Und ich finde irgendwie mit dem hellen, das ist so ein Gegensatz in dem Auto, das sieht so cool, ich mag das.
Ja, sehr gut.
Kleiner Tipp, Leute, kauft euch Cross-Country-Fußmatten.
Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, ich kann mich ja damals auch daran erinnern, bei dem A210, Kotflügel beide, also ist ja sowieso so bei der A-Klasse aus Kunststoff, die Heckklappe aus Kunststoff, deshalb musste man die, man musste nachher wissen, wie man sie zumacht, sage ich mal, sonst
ist die Heckklappe hatte ja auch eine eigene Form oben mit,
ja, genau.
Ist ja weiter, also praktisch die Weiterführung vom Dach, wie so ein
integrierter Genau, der Spoiler. A210 hat einen etwas größeren integrierten Spoiler in der.
Ja, genau. Und das geht schon in den Seiten oben los und so.
Ja. Nee, cooles Auto. Cooles Auto, cooles Auto deshalb, finde ich, weil die Qualität in dieser Ausstattung natürlich nochmal sehr gut zur Geltung kommt und das immer noch Spaß macht zu fahren. Den kannst du ganz normal cool fahren, das ist ja ein Automat. Ja, ne?
Gut, klar, 140 PS, der ist irgendwie mit über 200 angegeben, der fährt ja flott. Mhm,
genau.
Das sind ja frühe GTI-Fahrleistungen so.
Ja, ja, ja. Bin ich echt gespannt, freut sich bestimmt jemand und ich finde, er sieht auch in dem Schwarz mit diesem roten Streifen einfach auch gut aus. Ist, irgendwie
ist auch schwarz, sportlich. Ist auch Uni, ist nicht metallig.
Ne? Ich weiß, ist immer ist 696 Farbnummer, ja, weiß ich noch.
Finde ich gut.
War meiner auch. Ja. Habe ich damals dann Probleme gehabt, mein A190, als ich ihn zurückgegeben habe, nach einem Jahr. Das war immer so eine Diskussion, wenn du so einen Mitarbeiter-Miete hattest, die du ein Jahr gefahren bist. Dann sind die Insekten in den Lack gebrannt. Und jetzt? Ja, müssen wir aufschreiben. Haube lackieren. Okay. Schade. Weißt du, so, ja. Wo du so denkst, so, ja, mag das am Lack liegen oder an mir, an den Insekten? Also an wem liegt das denn jetzt? Weil ich muss das Auto ja fahren und der fährt ja 180. Und wenn ein Insekt dann drauf schlägt, dann muss das doch eigentlich wieder runtergehen, oder? Ich habe ja nicht, keine Ahnung, ein Jahr lang das Auto nicht gewaschen, aber gut. Sei es drum, werde ich nicht vergessen. 696 heißt, ist der Farbcode, heißt einfach schwarz.
Nee, heißt, nicht 040?
Nicht 040. Nachtschwarz hieß das übrigens. 696, ja, Nachtschwarz.
Nachtschwarz. Ja. Und das andere Silber heißt, weiß ich nicht. Gab nur die beiden Farben einfach, ne?
Ja. Fällt mir auch noch ein.
Grand Prix Silber.
Fällt mir auch noch ein. So innovativ war das nicht. Apropos Silber.
Da gibt es aber einen innovativen Prospekt dazu. Der Prospekt ist eigentlich total bescheuert. Der ist auch hier dabei, tatsächlich. Mhm. Gab so einen Präsentationsprospekt für den A210 getestet auf der Rennstrecke in Monaco.
Und
dann machst du die Seiten so auf und das ist praktisch, du siehst die Rennstrecke von Monaco und die A-Klasse da an verschiedenen Punkten, aber man sieht relativ deutlich, finde ich, dass das rein retuschiert ist in der Technik der Anfang 2000er Jahre. Das ist so dämlich, der Prospekt. Der soll also darstellen, dass nur weil es die Rennstrecke in Monaco gibt, war es möglich, einen A210 zu entwickeln. Gibt es wirklich den Prospekt? Und dann gibt's tatsächlich,
aber es gibt gar keine Rennstrecke in Monaco.
Da wird ja mal aufgebaut.
Ja, haben sie extra. Ja. Die haben es gibt einmal im Jahr das Rennen und in dem Jahr gab es noch ein Wochenende, an dem A190 dort gefahren sind.
Ja, genau.
Wer erinnert sich?
Ja,
damals. Wer von euch reichen Hörern, die sich aus Deutschland verpisst haben nach Monaco, hat das damals gesehen?
Und hat noch Bilder und schickt die uns bitte. In früher Digitalqualität. Ne, der. Es gibt ja noch einen richtigen Prospekt hinterher über die A-Klasse, wo der 210 ja ganz normal drin ist. Aber es gibt diesen speziellen Prospekt, wo das Ding auf dem Grand Prix-Kurs von Monaco eingesetzt
wird. Ja, ist ein bisschen übertrieben, ne?
Ja, Marketing aus der Hölle halt, ne?
Ja, ja. Apropos Marketing aus der Hölle. Ich habe mir gerade hier so ein Saab aus der Hölle angeguckt. Dieser Saab 9000 für denjenigen, der den Saab 9000 Endgegner haben möchte. Völlig wildes Auto, auch nicht ganz dezent optisch, würde ich sagen.
Och,
naja, er ist schon ziemlich tief, hat schon eine ziemlich große Felge und dieser Seitenschriftzug, der lässt ja auch darauf schließen, ja,
den,
dass da was.
Den gibt's eigentlich
kann.
Gar nicht.
Ja.
Diesen Seitenschriftzug, den hat, das ist der Schriftzug vom Saab 99 Turbo Prototyp, der im Museum steht und den hat er nach einem Foto nachproduzieren lassen für seinen Saab 9000, wo dann die beiden, die Saab-A's Turbinen sind.
Mhm.
Ne? Dieser Saab 99 Turbo, da ist das unten so drauf.
Das könnte also darauf hindeuten, dass dieser Saab 9000 natürlich auch einen Turbo hat.
Er ist ja ein 9000 Aero, ein echter Aero, auch nicht irgendwie so ein Umbau. Mhm. Auch mit den Aero-Sesseln innen drin, so, mit so Ohrensesseln praktisch, ne? Also unglaublich. Setz dich rein, willst du einschlafen, habe ich so vor. Aber dass du nicht einschläfst, dafür sorgt die Technik in dem Fahrzeug. Der ist ein wenig getuned. Der ist mal auf die Welt gekommen und hat da schon 280 PS, weil er bei Hirsch Performance in der Schweiz ausgeliefert worden ist. Und hat jetzt ein MapTune Stage 6 Tuning mit einem digitalen Dampfrad im Aschenbecher eingebaut, dass man es so nicht sieht. Und du kannst halt während der Fahrt, also kannst bis auf 400 PS hochgehen. Und der ganze Wagen ist mit so viel Sachverstand aufgebaut, dieses Tuning. Also alle Komponenten sind darauf abgestimmt. Selbst die Motorlager, wie Frank schnell erkennen konnte, weil die nämlich knallgelb sind aus PU und nicht mehr aus Gummi. Weil bei 400 PS reißt die nämlich irgendwann einfach kaputt, wenn die aus Gummi sind. Ich bin den selber gefahren, kleine Proberunde mit dem Besitzer. Er hat gesagt, fahr doch mal. Ich sage, nee, ich fahre sehr ungern ja die Autos, die ich verkaufe. Also ich fahre die so gut wie nie.
Kenne ich.
Ne, sondern ich verkaufe die das Handelsware, Ende, Punkt. Nein, und er war ganz happy, dass ich dann gesagt habe, okay, komm, dann fahren wir eine Runde. Dann bin ich hoch nach Bielstedt und hinten über die B5 zurück. Und von Bielstedt, wo es dann so rund auf die B5 geht, im zweiten Gang sagt er, gib einfach mal Vollgas und geh nicht vom Gas, egal was passiert. Und dann habe ich Vollgas gegeben im zweiten Gang. In einer Leistungseinstellung circa 330 PS. Ey, das ist so krank, weil bei ungefähr 80 Stundenkilometer die Reifen anfangen durchzudrehen wie irre. Weißt du? Und dann das schießt nach vorne.
Das habe ich mir ja schon immer gewünscht.
Das schießt nach vorne.
Das Frontantrieb durchdreht
bei 80. Wastegate 5, das, zack, guckst du am Taro, 170. So, okay, alles klar, kommt ein Blitzer, die Stadt fängt an. Weißt du, so.
Ja, ja.
Wirklich kranke Beschleunigung, das Auto, ganz krank. Und aber unheimlich leise, also ganz, auch der Auspuff, der so ein Ofenrohr dahinter ist, aber original. Der ist null laut, kein bisschen, gar nicht, überhaupt nicht. Mhm. Hat einen sportlichen, leichten Sound, aber das war's auch. Überhaupt kein Krawallbruder. Ist einfach nur böse und schnell, das Ding. Das Fahrwerk ist von H&R extra angefertigt.
Das ist ja auch, also muss man ja sagen, aus gesundheitlichen Gründen empfehlenswert, das Auto, wenn es ein Dampfrad statt Aschenbecher hat, ne?
Genau, richtig.
Ja, kann man sagen.
Kann man so sagen. Der Wagen hat ein H&R-Fahrwerk, es hat H&R extra angefertigt.
Also so heißt die Folge, der Gesundheitsminister empfiehlt Dampfrad statt Aschenbecher.
Genau. Das H&R-Fahrwerk ist, können wir eigentlich Tourenfahrwerk zu sagen, wie es eingebaut ist. Also von den die Dämpferrate, also ich war überrascht, wie der fährt noch ganz gut.
Gut, und ich war überrascht, dass wenn ich jetzt ein Kilo zunehme, passen meine Finger nicht mehr zwischen Kotflügel und Reifen. Da ist nicht viel Platz.
Es funktioniert alles.
Es funktioniert alles, ja, ja.
Wir sind zu zweit damit gefahren.
Ja, ja, ja. Ist schon ein wildes Ding.
Also das ist ein ganz wildes Ding mit extremem Sachverstand aufgebaut. Auch der Besitzer hat richtig Plan von dem, was er da getan hat. Mhm. Er hat auch noch andere Autos, auch hochkarätige, sehr sportliche Fahrzeuge. Mhm. Er ist selber Mitglied im Turbo-Club aus Schweden, wie die ganzen Saab-Clubs heißen. Wir kennen das Auto auch alle. Da sind halt die feinsten Tuning-Teile drin, toll abgestimmt. Das darf aber nur jemand kaufen, der das auch versteht, das Auto.
Ja, das ist ja klar. Das
macht sonst keinen Sinn. Also es ist kein, also er ist damit problemlos die letzten, weiß nicht, tausende von Kilometer gefahren. Er hat nie irgendwie Stress mit dem Auto gehabt. Mhm. Wenn du das natürlich nicht richtig benutzt, kriegst du damit Stress. Das ist ganz klar. Ne? Also ob das jetzt das Warmfahren angeht, ob du nicht mit zu viel Ladedruck permanent fährst und. Also das musst du schon mit Sachverstand fahren. Und der Wagen eigentlich ist er so in der Konfiguration im Raum der STVO nicht zugelassen, wenn man es mal genau nimmt. So, er hat eine Zulassung und er hat auch neuen TÜV, neue AU, weil du, wenn du genau hinsiehst, du kannst es halt nicht erkennen. Weil das Tuning ist eh eingetragen, 280 PS, Fahrwerk, Reifen, die großen, das ist alles eingetragen. Aber weißt du, wenn du so einen Turbolader siehst unter dem Auto und da steht Gerrit drauf, und da steht beim Originalen auch Gerrit drauf, dann steht da halt Gerrit drauf. Was willst du jetzt als TÜV-Prüfer machen? Das Ding auseinandernehmen, gucken, wie es von innen aussieht? Das ist ja Quatsch.
Na,
so.
Naja, und idealer,
muss man aber nur ganz deutlich sagen.
Also. Und idealerweise, muss man ja auch gestehen, kennen die meisten alle Bauteile im Motorraum eines 9000 Turbo sowieso nicht mehr. Also mit anderen Worten, das läuft schon, ne? Also, das geht schon durch beim TÜV.
Nee, er war ja ganz normal beim TÜV. Klar, logisch. Die AU hat er auch ganz normal bestanden. Also, das ist nicht das Problem. Also, es ist ein ganz, ganz fein abgestimmtes Auto, muss ich wirklich sagen. Ich bin wirklich überrascht gewesen. Der lässt sich auch feinsinnig fahren. Also, das ist null Krawall, Bruder, gar nicht. Er sieht, wahrscheinlich sieht er ein bisschen krawalliger aus. Und, aber ist halt wirklich, also war wirklich krank. Die Probefahrt war krank. Echt krank.
Mhm. Ich habe zu Hause ja die Prospekte vom Saab 9000, auch viele Jahrgänge und ganz viele. Wenn du die so durchblätterst, der Saab 9000 hatte ja immer eigentlich, also der hatte so zwei Extreme. Das eine war diese extreme Sportlichkeit, wie so ein Aero, wo dann ja auch wirklich der Gedanke mit der Felge, mit dem Styling, mit den Ohrensesseln, mit der Leistung in Richtung Performance ging. Und das andere war eben immer diese gediegene Eleganz. Ja, ganz oft im Prospekt dunkelblau, beiges Leder, dunkelgrün, gut, beiges Leder.
Das ist auch das fehlt mir so ein bisschen. Ein früher Saab 9000 CD mit Stufenheck dann, weißt du,
ja,
so.
Ja.
Das Gegenstück,
ja,
davon.
In Spanien, ne? Ja, häufig.
Ja,
mhm.
Ja.
Oh. Ja, aber weißt du was, mir fehlen diese Autos so in dem Klassikerbereich. Also, wo sind sie denn, diese wunderschönen 9000er, wie man sie eigentlich ja gesehen hat im Straßenverkehr?
Nee, aber homöopathisch.
Ja, genau.
Das war ja hier nie die Stückzahl. In Schweden müsste ich schon noch sehen auf irgendwelchen Treffen und Veranstaltungen und so weiter, aber hier halt nicht. Ich meine, wir in Hamburg ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, wir sind ja, was Saab angeht, einer schrieb auf Facebook, gibt es für das Auto überhaupt Ersatzteile? Und da habe ich nur drunter geschrieben, na, hier in Hamburg gibt es alles.
Ja, ja.
Wir haben hier Top-Werkstätten, die sich mit Saab auskennen, die das Auto so, auch so ein getuned Saab im Griff haben.
Ja, klar.
Das ist überhaupt nicht das Problem. Wir sind natürlich auch nah an Schweden, in Anführungsstrichen. Wir sind in 2,5 Stunden in Malmö. Und in Schweden, es gibt alles für das Auto. Das ist gar nicht das Thema. Das ist da kein Exot, wie man erst vermuten würde. Ist ja wahrscheinlich was anderes, wenn ich in Villingen-Schwenningen wohne.
Mhm.
Und da plötzlich irgendwie ein Problem mit meinem Saab habe. Ich glaube, dann ist es ein bisschen wilder, aber keine Ahnung. Also.
Ja, naja, also ich...
Ja, aber du weißt, es ist ja immer wieder, es gibt jetzt mal ganz brutal gesagt, wenn du hier einen Lada 2107 hast, der ist genauso schwer, Teile zu finden wahrscheinlich. Ne? So.
Ich finde aber, Saab, wir hatten auch in Soltau, gab es einen Händler, der auch Saab hatte. Aber ich weiß ganz genau, wo in Soltau die maximal Handvoll Saab, die es gab, standen. Weißt du, wie ich das meine?
Mhm.
Also, das war ja immer so ein bisschen so ein Individualistenauto. Und ich weiß, dass ein Arzt in Soltau, der hatte einen sehr, sehr geilen, der dann auch in der Familie weitergegeben wurde, den hatte dann nachher jemand, der so in meinem Alter war, hatte den dann als erstes Auto. Und das war so ein dunkelgraues Saab Turbo Coupé 900er mit dieser so dunkelrot, also so eine roten Lederinnenausstattung.
Relativ dunkles vom Bordeaux.
Genau, rot, genau, ja. Genau. Und das Auto sah aber geil aus, weil und jetzt mal ganz blöd, du kannst dich an das Grau, du weißt, welches Grau ich meine, ja, ne? Welche Autos hatten so ein Grau?
Wie meinst du das?
Bei wem gab es solche eine Farbe überhaupt im Segment? Also das war, über die Farbe war das Auto schon besonders.
Ja,
weil in den
80er
Jahren gab es nicht viele, die so einen geilen Grauton angeboten haben, der war ja recht einzigartig und dann eben noch mit einer roten Innenausstattung. Ich werde das Auto nicht vergessen. Er war da auch stolz wie Oscar, aber dann war das halt auch erstes Auto, das ist natürlich dann...
Ja, aber auch da in der Oberklasse, ne?
Mhm.
Hast du dann ein Schrägheck-Coupé mit einer Heckklappe?
Nee, gar nicht.
Weißt du,
nein.
Also dieses...
Nein.
Das ist so individuell,
ja,
gewesen, so
ja,
ein Saab.
Ja, total.
So komplett.
Ja, brutal. Wie ein Citroën.
Ja, genau.
Kann man so sagen.
Ein schwedischer
so.
Citroën sozusagen.
So.
Also eigentlich ist es der Citroën der Grönländer.
Dann kommen wir jetzt mal zu einer Massenmarke. Wie meine Tochter sagen würde, Fiat.
Fiat.
Ja, sagt sie. Wenn sie das liest, sagt sie, Fiat.
Fiat.
Schatz, was ist das für ein Auto? Ein Fiat.
Ja, ist ja nicht mit Doppel-T, also schon Fiat. Ne? Kannst du dir mal sagen. So.
Habe ich ja auch schon gesagt.
Ja. Genau, hier steht eine Bacetta.
Genau.
Wie Bruschetta? Einer zu mir am Telefon sagte.
Ja?
Ja, ja. Die ist ja hierhin transportiert worden und dann...
Der sagt auch Bruschetta, wenn er das bestellt,
genau,
als
eine
Vorspeise.
Also CH ist im Italienischen immer ein K, also Fiat Bacetta.
Genau, wie das? GH immer ein G ist.
Ein was?
Ein G ist und kein G.
Nein.
Kein Lamborghini, sondern ein Lamborghini.
Genau. Also es ist eine Fiat Bacetta. 2004, also ganz später, mit Facelift, mit der Facelift-Front.
Das war übrigens auf den Bildern für mich total komisch. Ich habe die Bilder immer wieder gesehen und habe gedacht, was hat denn für eine komische Schürze dran? Diese Schürze habe ich in meiner Wahrnehmung noch nie gesehen und schon gar nicht immer rot. Also irgendwie ganz komisch, aber gut.
Ja, haben auch auf Facebook ein paar Leute geschrieben, gab es das wirklich?
Ja, weil ich habe es nicht im Kopf, diese...
Nee, ist auch echt selten. Also ich glaube, dass... da war die Bacchette ja schon knapp 10 Jahre auf dem Markt. Da hat die keine Stückzahlen mehr gehabt.
Nee, gar nicht.
Und das hat keiner mehr in Anführungsstrichen gekauft, so auf Deutsch
gesagt. Und selten ist es auch bei dem Auto hier das Motto, was die Laufleistung angeht.
Ja, 24.911 Kilometer.
Also selten gefahren.
Ja, selten, wenig gefahren. Der war im ersten Jahr auf den Vierthänder zugelassen, dann eine Dame irgendwie ein Jahr und dann ein älterer Besitzer bis jetzt. Und 24.900 Kilometer, komplett geführtes Scheckheft. Und auch da, dann immer Ölwechsel, der war wirklich jedes Jahr immer, also der Scheckheft ist relativ voll und es ist manchmal nur 100 Kilometer dazwischen, zwischen Ölwechsel und Ölwechsel, ja, ja, weil er nicht gefahren wurde. Sehr schöne Ausstattung, der hat Ledersitze innen drin, hat eine Klimaanlage, hat das originale Windschutz zum Rausnehmen und hat ein ganz seltenes Extra, was man extra im Zubehör dazu kaufen konnte, eine Gepäckbrücke für den Kofferraumdeckel, die ganz interessant befestigt. Erst habe ich gedacht, oh scheiße, da sind irgendwie Löcher hinterher drin, wenn ich die abmache. Nee, die wird so praktisch dran geklemmt mit so Gummimuffen und dann hast du eine kleine Klappe, die machst du hoch, da ist eine Imbusschraube drin zum Festdrehen. Mhm. Und dazu gehört ein Rimowa-Koffer, der extra dafür angefährt. Die konntest du so kaufen tatsächlich.
Ich kam hier vorhin rein und denke, Jens, warum steht hier jetzt dieser Rimowa-Koffer? Wir hatten neulich tatsächlich auch mal drüber gesprochen, über Rimowa-Koffer.
Genau, der hat auf der unteren
Seite... Ich habe nämlich den Zeitpunkt verpasst.
Ja, auf der unteren Seite hat er Leisten, also Scheuerleisten. Und wenn man den aufklappt, ist der innen drin nicht aus Stoff, sondern hat innen drin zwei Kunststoff-Indes sozusagen. Also der wird richtig dicht sein, auch wasserdicht sein. Und dann hat er extra kleine Haken, wo du Schlaufen durchziehst, weil du legst ihn auf die Gepäckbrücke, machst ihn mit Schlaufen fest. Und das ist tatsächlich, wird das in so Barchetta-Clubkreisen mit über 1.000 Euro, 1.500 Euro bezahlt so dafür, ne?
Ja, gut, klar, der originale Koffer dann damals, ich meine, heute, weiß gar nicht, was heute dieser große Rimowa-Koffer kosten würde, wenn du ihn kaufst. Also ich weiß auch nicht, ob ich mir kaufen würde, so groß, aber ist ja sperrig.
Nee, vor allen Dingen, pass ohne auf, Ende. Der LKW kam gestern am Samstag, total netter Transporteur hier aus dem Norden. Und ich sage, ja komm, ich fahre den schnell runter dann vom Transporter, vom LKW. Und du guckst in den Rückspiegel und die Brücke mit dem Koffer war da drauf. Du siehst einfach mal gar nichts, was hinter dir passiert. Das ist wie, als wenn du einen LKW fährst. Und dann habe ich auch für die Fotos gedacht, irgendwie sieht es nicht so schick aus. Ich mache das erstmal ab. Dann habe ich hier mit Hardy gestanden und mit so kleinen Inbusschrauben da rausgedreht und den ganzen Kram abgebaut mal. Aber es gehört dazu, also das komplette Set. Und der Wagen ist unfallfrei, ist im ersten.
Ist doch geil, weil es ist sowieso, also ist ja auch klar, eigentlich ist das logisch, was ich jetzt sage, ne? Aber diesen Koffer könntest du im Auto auch nicht transportieren. Also Nein. Wenn er jetzt gesagt hätte, da ist noch der Koffer dabei, jetzt in keiner Stelle, vielleicht auf dem Beifahrer, nee, aber nein, auch nicht. Den kannst du nicht, nein.
Der ist so groß.
Genau. Nein. Den kannst du nicht im Auto transportieren.
Nein. Ja, cool. Du wolltest immer einen Rimowa-Koffer haben, Frank.
Verkaufe ich
dir das Set.
Ja,
nee. Mach das Auto ein bisschen günstiger und verkauf dir das Set für 1.500 Euro.
Ja, genau.
Mit der Gepäckbrücke.
Ja, genau. Nee, aber das ist nicht
der Grund. Nee, also es ist für eine, also wenn man auch vergleicht, gibt wenig Fiat-Bacchetten sozusagen, die so wenig Laufleistung haben im Netz. In Italien ist noch eine, die kostet auch richtig Geld mit nur 8.000 Kilometern, hat dann aber Stoffsitze. Und sie ist halt voll ausgestattet, in Anführungsstrichen, und ist wenig gelaufen, ist unfallfrei, ist nachlackierungsfrei. Ich würde mal sagen, hat keinen Regen gesehen, das Auto. Auch der Motorraum sieht aus wie ein Jahreswagen. Und man darf nicht vergessen, es ist halt doch schon 22 Jahre alt, das Auto. Es ist ein Youngtimer.
Und, ja, ein Youngtimer. Und das war für mich so seltsam, als ich gefragt habe, von wann der ist. Und wie der Zufall es so will, meine Mama, die hat mich diese Woche gegrüßt von einer ehemaligen Kollegin von der Kreissparkasse, nämlich die Ilse. Und die Ilse, an die kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil als ich damals
die bei Ilse der... Ilse von der Kreissparkasse.
Genau. Ja, früher in der Schule hatten wir auch eine Ilse, da haben wir immer gesagt, Ilse, keiner will sie. Aber gut, schüttelt mit dem Kopf. Also, was ich sagen wollte
auch ist... Auch heute... ist der platte Witz mit Frank hier eingezogen.
Ja, genau. Er gehört halt einfach dazu. Er taucht ab und zu mal auf. Das ist wie der Pümpel bei Tetsche.
Der was?
Der Pümpel bei Tetsche. Du bist kein Sternleser, ne? Also, zurück, oder die Säge.
Ilse.
Zurück zu Ilse. Ilse hatte nämlich damals, kann ich mich noch gut dran erinnern, einen der allerersten Bacchetta in Orange. Und Das Auto
war eine schöne Farbe. Es war so ein leichtes Matt. Also das war nicht so leuchtend, das Orange.
Nee, das war gut. Das war richtig, richtig gut. Und das war, wie sagt man so schön, ich nenne das jetzt mal Signature-Präsentationsfarbe. Das war so eine Farbe, die gab es bei anderen Roadstern nicht. Mhm. Und damit kam das Auto, ne? Ja. Und hatte einen guten Knall, finde ich. Das war eine gute Geschichte. War schön. War wirklich schön.
Ich finde ja auch die erste Serie eigentlich optisch hübscher. Ich habe mit dieser Schürze fremdlich hier, wirklich, muss ich ehrlich sagen.
Die sieht so ein bisschen in die Moderne getrieben aus.
Aber
so.
Ganz schön, auf Instagram hat einer geschrieben, hey, die 90er Jahre wollen ihren Roadster zurück. Fand ich so geil, das trifft's dermaßen. Ja. Das trifft's, ja. Aber ja. Wirklich auf die 12. Die 90er Jahre wollen ihren Roadster zurück.
Ja.
Genau so. Es war ja damals, der MX-5 war ja zuerst da, war ja der Platzhirsch. Und er hat Fiat nachgezogen, ne, weil es so ein Erfolg war. Und die Barchetta war, glaube ich, auch nicht unerfolgreich über die Jahre. Also eine Zeit lang hat man die viel gesehen. Aber es war, gut, die sind auch alle die ersten Barketten, die sind jetzt 30 Jahre alt.
Ne? Wisst ihr, und das war in einer Zeit, also jetzt, ich will kein Narrativ bedienen, aber es war in einer Zeit, in der wir noch nicht alle so verweichlicht waren. Fakt ist, du schmeißt dein Verdeck nach hinten und du hebst es von hinten nach vorne. Mit einer Hand, mal
bei
eben so.
Bei der Barchetta?
Was?
Bei der Barchetta nicht.
Schaffst du das nicht?
Ja, du musst erstmal, da ist ja ein Verdeckkasten. Du machst das Verdeck, klappst du vorne auf, dann klappt der hintere Teil hoch, wenn du es nach hinten fährst. Und dann musst du erstmal den Verdeckkasten hochmachen.
Das ist zwar wunderschön, aber das ist ja dann tatsächlich deutlich aufwendiger als im MX-5.
Ja, aber dafür ist das Verdeck auch geschützt unter dem Kasten.
Ja, beim MX-5 war das so schön einfach. Klack, klack, zack nach hinten, zack nach vorne.
Das ja auch mit einer Hand. Da ist ja eine Mitte in den Griff gewesen.
Ja.
Ja. Das geht bei der Barchetta nicht. Nein.
Ah, okay.
Das ist hier schon fortgeschritten mit Verdeckkasten.
Ja, okay. Optisch natürlich geiler gelöst, ne? Gar keine Frage.
Ja, weil da kein offenes Verdeck in der ist.
Ja, mega.
Schön lackierte Fläche.
Das hatte ich jetzt tatsächlich, hatte ich anders im Kopf gehabt. Ja, okay. Nee. Ja. Ja. Gab es das auch elektrisch bei der Barchetta? Bestimmt nicht.
Ja, natürlich, klar. Ja, klar. Die Elektromotoren, wo waren die?
Genau, da, wo der Remover-Koffer ist, auf dem Deckdeckel montiert.
Nee, es gab zusätzlichen Remover-Koffer mit Elektromotoren innen drin.
Ja.
Mit Riemenantrieb.
Ja, und Außenborder, weil der ja wasserdicht ist.
Ja.
So, Jens.
Nee, nimm das doch hier, wo wir schon bei 14 sind.
Mit das dem da?
130er Coupé vorne.
Ja, okay. Drauf. Ja, und weißt du was? Das passt auch. Weil, ich sagte ja vorhin, ne? Hier, Autos mit Pfiff.
Ja.
Weißt Bescheid.
Weißt Bescheid.
Oh, ein herrliches Quartett. Ein herrliches Quartett aus den 70er Jahren. Pass auf, vorne drauf, ich will das muss ich aber sagen hier. Quartett mit Blitztrumpf und Berufstipp Fernfahrer. Mhm. Achtung, das muss ich mir jetzt geben. Wartet. Also, Berufstipp Fernfahrer. Arbeitsgebiet. Dem Kapitän der Landstraße wird wertvolles Gut anvertraut, das auf schnellsten Wegen zum Zielort gelangen soll. Er ist verantwortlich für Ladung und Sicherheit seines Lastzuges. Als Besitzer des Führerscheins der Klasse 2 ist er berechtigt, alle Kraftfahrzeuge zu fahren. Ausbildung. Wer 21 Jahre alt ist, kann den Führerschein Klasse 2 erwerben. Ach, das ging damals erst ab 21, ne? Mit 18 Auto, aber erst ab 21 Klasse 2. Wusstest du das?
Nee.
Hatte ich auch nicht mehr so auf dem Zettel. Gewünscht ist eine abgeschlossene Lehre als Kfz-Schlosser, um kleine Defekte selbst beheben zu können. Der Beruf erfordert körperliche und geistige Gesundheit. Aufstieg, Leiter eines Fuhrparks oder Fahrlehrer. Geil, oder? Mhm. Also damals, ne? Hier schön Kfz-Schlosser erstmal machen, damit du deinen LKW auch selber reparieren kannst auf der Langstrecke. Weiß Bescheid, hier, auf Achse, sag ich nur. Mhm. Ja, siehste, das wäre doch noch was für den zweiten Bildungsweg. So, Jens, du ziehst zuerst, ich rate. Oh, die sind ein bisschen schwierig. Geil, er hat nochmal geguckt, ob es zwei Karten sind, weil ihm das Auto nicht gefällt, glaube ich. Er hat so tief Luft geholt. Gib mir mal einen Tipp. Also wir bewegen uns, wie gesagt, so Mitte 70er, ne?
Mhm.
Und? Wäre das was für den Frank? Wenn ja. Ja? Ist es ein Mercedes?
Nein.
Ist es ein Opel?
Ja.
Ist es ein Manta?
Nein.
Ein Kadett?
Nein.
Ein Senator?
Nein.
Nicht ganz?
Nicht ganz.
Ein Rekord?
Nein.
Ascona?
Ja.
Oh, ein Ascona. Oh, den hatte mein Papa.
19 SR.
Den hatte mein Papa.
Den es in Amerika als?
Voyage, Voyage.
Als
nein.
Buick gab
es. Als Buick, ja. Mhm.
Hm. Ja, gab es als Voyage.
Ja, ja, genau.
Ich habe dir noch gar keinen Tipp gegeben. Ich wollte dir noch einen Tipp geben, aber macht ja nichts. Bin fertig.
Du, ich habe, mein Papa hatte ja einen, das ist ja ein Ascona B.
Nee,
A. Oder ist das ein A?
A, das ist der erste Ascona. Der B hatte ja so
breit. Also nee, nee, klar, der B war ja der war ja, ja, alles klar. Der C war dann der ganz anders, genau. Genau, aber mein Vater hatte einen Ascona A. Aber Ascona A in Gelb.
Die neue C-Klasse von Mercedes, was ist das denn?
Wieso?
Das ist ja auch ein Designunfall. Meine Fresse, ey. Egal, komm. Meine Güte,
ja. Ey. Mal gucken. Mal gucken, wie der so ankommt, ne?
Ja. Kann ich aussuchen?
Nee? So. Also, ich nenne dir die Kategorie. Das gefällt mir. Es ist in der Kategorie Familiencoupés. Was ich grundsätzlich schon mal irgendwie. Ja, schwierige Kategorie, ehrlich gesagt. Und an dem Auto waren wir heute schon mal nah dran. In unserem Podcast. Jens, wir waren nah dran.
Ist es Mercedes Coupé?
Nein. Das wäre jetzt einfach. Viel zu einfach.
Ist es ein deutsches Auto?
Nein.
Italienisches Auto?
Nein.
Spanisch?
Nein.
Englisch?
Nein.
Dänisch?
Nein.
Schwedisch?
Nein.
Wir
waren heute schon mal nah dran.
Amerikanisch?
Nein. Du hast heute schon mal über ein Coupé gesprochen.
Ein Peugeot. Ist es ein 504?
Nein.
Coupé?
Nein.
Ein 304 Coupé?
Ja. Was für ein geiles Auto.
Ja, und das ist die gleiche Idee wie der 104 ZS.
Genau.
Mit einem verkürzten Chassis und einem Schrägheck.
Ja.
Ja.
Deshalb sage ich, wir waren nah dran.
Ich fand den immer ziemlich hübsch, den 500, den 304 Coupé.
Ja, der finde doch mal einen.
Ja, hier in Deutschland nicht.
Da kannst du auf der Ultramar-Tankstelle zelten, du wirst keinen finden.
Nee.
Wahnsinn, ne?
304 Coupé.
Auch so eigene Autos, ne? Sehr, sehr eigen irgendwie. Also Peugeot,
ja.
Oder?
Ja. Wobei, das Lustige ist ja, dass Peugeot in Frankreich, die ist ja da die Marke der Konservativen eher. Und dann siehst du diese Autos und denkst dir, was ist denn daran konservativ? An so einem gekürzten Chassis-Coupé. Doch, ist aber so.
Ja, ja.
Hm?
Ja,
schräg, das ist irgendwie,
ne? Schräg wie das Heck.
Schräg wie das Heck.
Schräg wie das Heck. Gut. Dann würden wir sagen, jetzt gibt es eine schöne Woche. Wir gehen jetzt ins Wochenende und genießen die Sonne und kommen hier aus der Kälte.
Ich krieg gleich noch ein Auto geliefert. Tschüss.
Was kommt denn? Der ist ja offen. Okay, also erzählt er mir gleich, wenn ich aufgelegt habe.
Aufgelegt. Ich jetzt auf. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.